Ja, ich darf Sie und euch auch nochmal herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen. Was ist das schön, einen Sonntagmorgen unter Gottes Wort. Wir haben schon so viel jetzt über Gottes Wort gehört, aus Gottes Wort gehört, über Gottes Wort etwas gesungen auch, immer wieder auch gepriesen. Und Reinhold hat es gesagt, was ist das für ein Schatz, den wir haben mit dieser Bibel, dieses Wort Gottes, diese Heilige Schrift, die er uns gegeben hat. Und ich möchte am Anfang einfach diesen Gedanken auch nochmal aufgreifen. Wir haben in dem Lied gehört eben, dass er bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht fühlen. Er ist bei uns, obwohl wir ihn nicht fühlen, nicht spüren, manchmal schon. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn dann, wenn wir ihn nicht spüren, wenn wir nicht von unserem Gefühl sagen können, ja, Gott ist bei mir, oh, ich habe so ein warmes Gefühl hier im Herzen und ich merke das irgendwie. Ja, das gibt es auch, aber was ist dann, wenn es nicht da ist, das Gefühl? Dann haben wir nur, in Anführungszeichen gesprochen, nur dieses Wort, in dem Jesus Christus uns zum Beispiel zusagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da haben wir etwas aus seinem Wort. Ja, das ist jetzt aus einem Buch ein Satz. Ja, was ist denn das für ein Buch? Ich bin so begeistert, dass in diesem Buch nicht nur Verheißungen stehen, dass Gott uns etwas verspricht, sondern wir haben, neben anderen Dingen auch noch, wir haben vor allen Dingen in diesem Buch einige tausend Jahre Geschichte des Volkes Gottes. Das heißt also, wir haben einen langen Zeitraum, der niedergeschrieben worden ist, wie Menschen, die an Gott geglaubt haben, Erfahrungen mit Gott gemacht haben und Menschen, die gottlos gelebt haben, die als Feinde Gottes gelebt haben, was sie erfahren haben und das über tausende Jahre Geschichte. So, und jetzt komme ich und mein Leben ist auch nur so eine kleine Zeitspanne und ich darf jetzt mein Leben einklinken in diese lange Reihe von Erfahrungen, die hier drin stehen und wo ich sagen kann, aha, ich weiß, das steht auch geschrieben, Gott ist immer derselbe, er verändert sich nicht. Auch der Gott im Alten Testament ist derselbe wie im Neuen Testament, obwohl er sich im Neuen Testament ganz besonders durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart, aber es ist derselbe Gott und die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben in dieser langen Zeit, diese Erfahrungen dürfen zu meinen Erfahrungen werden. Da habe ich ja eine Sicherheit. Das ist ja nicht zu fassen. Wenn ich anfange, in der Bibel zu lesen, wenn ich anfange, mein kleines Leben hier mit dieser biblischen Geschichte von Menschen, die mit Gott gelebt haben, in Verbindung bringe. Und das ist so wichtig. Darum ist die Bibel ganz, ganz, ganz wichtig. Denn es gibt im Leben, und dann kommen wir jetzt zu unserem Thema, eben auch Situationen, wo es ganz schön heikel wird, wo wir ganz schön ins Schwimmen kommen, wo es Probleme gibt, wo Unordnung in unser Leben eingebrochen ist. Und dann, ja, was machen wir dann? Und die Bibel ist auch voll von Erfahrungsberichten, von Berichten darüber, wie Gott es geschafft hat, im Leben von Menschen, im Leben des Volkes Gottes, ja, Ordnung wieder hineinzubringen. In Situationen, die so hoffnungslos verfahren waren und in unserer Zeit verfahren sind. Und das ist auch so wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Und darum Bibel lesen, Altes Testament, Neues Testament, immer wieder. Das betrifft uns. Das ist Lebensanweisung für uns. Da komme ich mit jemandem ins Gespräch und frage, wie es ihm geht. Und schon platzt er heraus: Ach, mein Leben ist ein Chaos. Ich habe kaum noch Hoffnung. Er und seine Frau hatten sich finanziell übernommen. Sie arbeiten beide bis zum Umfallen und schaffen es trotzdem nicht, die monatlichen Raten abzubezahlen. Sie sind mit den Nerven fertig, sind gereizt und frustriert. Sie streiten sich häufig. Er hat Angst, seine Arbeitsstelle zu verlieren. Seiner Frau hat er davon noch gar nichts erzählt. Er versucht, seine Ängste mit Alkohol zu betäuben. Mit Tränen in den Augen fragt er verzweifelt: Wie kriege ich wieder Ordnung in mein Leben? Wie kriege ich Ordnung in dieses Chaos? Ich habe Angst, dass alles kaputt geht, meine Ehe, mein Beruf, Gesundheit, das ganze Leben. Das ist kein Einzelfall. Immer wieder gibt es Zeiten auch in unserem Leben, wo etwas in Unordnung, wo etwas durcheinander gerät, wo wir durch Krisen hindurch müssen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das muss nicht immer gleich ganz schwerwiegende Gründe haben, sondern es sind ja so viele Situationen in unserem Leben, die dazu geeignet sind, uns irgendwo in Stolpern zu bringen. Sei es eine Krankheit, sei es eine Situation, an der wir uns die Zähne ausbeißen, an der wir uns reiben, im zwischenmenschlichen Bereich. Es sind so viele Dinge. Und dann, wenn wir alles laufen lassen, dann ist es so wie bei einem Flugzeug. Wenn da so ein Sportflieger mit seiner kleinen Einmotorigen da rumsaust, dann gibt es ja die Möglichkeit, da die tollsten Übungen zu fliegen. Aber in dem Moment, auch wenn er schön gerade fliegt und die Landschaft genießt, in dem Moment, in dem er den Steuerknüppel loslässt, er ist ja auf Kurs, so, und er lässt jetzt den Steuerknüppel los, und es ist kein Wind, der irgendwo jetzt das Flugzeug dann irgendwo abdriften lässt, aber in dem Moment geht es mit dem Flugzeug abwärts. Das hängt mit der Schwerkraft zusammen. Das ist einfach so. In dem Moment, in dem man es einfach laufen lässt, geht es immer abwärts. Das ist nicht so wie mit Evolution, wie man sich das so schön vorstellt, dass das alles automatisch immer besser wird. Nein, wenn man es laufen lässt, das wissen wir ja auch bei unserem Garten vielleicht vor der Haustüre, wenn wir nicht uns bemühen, das Unkraut zu jäten, wenn wir nicht uns bemühen, hier auch mal ein bisschen Dünger reinzumachen, ein bisschen gießen, dann wird es irgendwann chaotisch werden. Das Unkraut wächst und überwuchert, das andere vertrocknet. So. Und so etwas gibt es im geistlichen Leben auch. Und ich habe eine Begebenheit aus dem Alten Testament ausgesucht, aus dem 2. Buch Chroniker, Kapitel 29 bis 32, noch ein größerer Text, als du heute vorgelesen hast, aber wir werden nicht den ganzen Text lesen, das schaffen wir gar nicht. Aber wir werden daraus Prinzipien entdecken für unser Leben. Und darum geht es ja. Hier geht es um den König Hiskia, 2. Chronik 29, ist aufgezeichnet, das Leben des König Hiskia. Und als er in Israel, so ungefähr 700 vor Christus, zum König, als König eingesetzt worden war, hatte er überhaupt keine guten Karten. Denn in dem Kapitel vorher, in Kapitel 28, wird beschrieben, wie sein Vater, der König Ahas, dieses Land ja ins Chaos geführt hat. Ich kann nur einige Stichpunkte nennen, das kann man dann irgendwann vielleicht selbst einmal nachlesen. Da wird von diesem König Ahas, von dem Vater gesagt, er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel. Das steht über seinem Leben. Er hat nicht an Gott geglaubt, er hat nicht an die Gebote Gottes vor seine Augen gestellt und sich danach ausgerichtet. 16 Jahre hat er regiert und in diesen 16 Jahren gab es in diesem Land Mord und Totschlag, moralischer und religiöser Niedergang, Finsternis, Hoffnungslosigkeit, Götzendienst. Das heißt, das Volk hat angefangen, anderen Götzen, anderen Göttern, sogenannten Göttern, nachzufolgen, nämlich die Götter der Feinde von Israel. Und das ging immer weiter abwärts. Zum Schluss war das Land abgewirtschaftet. Und der Höhepunkt war dann in Vers 24, und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug sie und schloss die Türen zu am Hause des Herrn und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems, um dann eben Götzendienst zu betreiben. Also, das war ein schlimmer Niedergang. Da hat auch einer einfach das Steuer losgelassen und hat gesagt, das wird schon alles gut gehen, aber es ging nicht gut. Er hat eigentlich das ganze Land und sein eigenes Leben gegen die Wand gefahren. Da war reines Chaos und zum Schluss wurde dann eben auch Gott abserviert. Die Türen am Hause des Herrn wurden zugemacht. Vielleicht hat man es so wie im Kommunismus früher, ich war da auch mal, hatte da auch die Gelegenheit, da mal in Moskau zu sein, als noch der eiserne Vorhang da war. Da wurden die Kirchen dann manchmal als Lagerhäuser oder als Museum oder irgendetwas benutzt. So war das hier auch. Da war kein Glaube mehr. So, und jetzt kommt dieser König Hiskia. Und jetzt erleben wir etwas, was uns zeigt, dass wohl Menschen Gott vergessen können, aber Gott vergisst uns nicht. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen, sagt Gott im Propheten Hesekiel, Kapitel 16. Ich will mich aufmachen. Gott ergreift hier eine Initiative. Gott lässt nicht laufen. Gott lässt das Steuer nicht los und sagt, bitteschön, liebe Welt, dann geht eben unter ohne mich. Er wird aktiv. Und er hat sich diesen Hiskia ausgesucht, dieses, ja, irgendwann ein kleines Baby gewesen und wurde aufgezogen, wurde auch unterwiesen im Wort Gottes. Und dann heißt es von ihm jetzt im Kapitel 29, auch als Überschrift über sein Leben, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und er tat auf die Türen am Hause des Herrn. Im ersten Monat, dem rede ich wahrscheinlich zu laut. Ja, aber ist schön, so war der Hiskia auch am Anfang. Ja, der hat auch wahrscheinlich so Laute von sich gegeben. Und dann steht hier in der Bibel, er tat auf die Türen am Hause des Herrn. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Da war schon etwas in seinem Herzen. Er hat wahrscheinlich dieses gesehen, wie sein Vater hier den verkehrten Weg geht und wie das schlimm ist. Und wahrscheinlich dann auch von seiner Mutter oder anderen, die da waren, hat er Gottes Wort kennengelernt, hat er Gott kennengelernt, und in seinem Herzen war der tiefe Wunsch, wenn ich jetzt König werde, ich muss wieder zurück zu Gott und das Volk dorthin führen. Das Erste, was er gemacht hat, das darf doch nicht wahr sein, dass wir Gott vergessen haben. Und er hat sich darum bemüht, den Gottesdienst wieder einzuführen, den Tempel wieder zu öffnen. Das war ein guter Schritt. Das war ein guter Schritt. So, und für uns heißt das, jetzt müssen wir ja aus diesen Dingen etwas rausnehmen für unser Leben. Und ganz egal, auch wenn wir jetzt nicht gottlos geworden sind, aber wenn irgendwo im Leben Krise ist, dann ist der erste Blick, ist die Tür zu Gott noch offen. Oder habe ich sie zugemacht? Oder sie ist offen und ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Ich bin nicht mehr durchgegangen. Ich habe die Verbindung einschlafen lassen oder bewusst abgebrochen, bewusst mich ablenken lassen. Oh, das ist wichtig. Der erste wichtige Schritt zum Neuanfang. Habe Mut zu einer ungeschminkten Bestandsaufnahme. Nicht verdrängen, nicht einfach sagen, ach ja, ich weiß, da ist einiges, aber lass es so weitergehen. Nein, habe Mut zu einer Bestandsaufnahme. 2. Chroniker 29,6. Da hatte Hiskia erkannt, denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht, kein Räucherwerk mehr geräuchert, so wie es Gott angeordnet hat damals im Alten Testament, und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Und dann erkennt er, wenn er Bestandsaufnahme macht, wie es ausschaut, die Beziehung zu Gott, und dann erkennt er, daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und hat sie dahingegeben zum Entsetzen und Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Und um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt worden. Also, Hiskia hat mit der Hilfe Gottes und seines Geistes den Durchblick bekommen. Der hat gesagt, ja, wieso läuft es denn hier bei uns so chaotisch? Was ist denn los mit unserem Land? Was ist los mit unserem Leben? Was ist los in meinem Leben, in deinem Leben? Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn wir uns die Tür zugemacht haben zu Gott. Ja, dann ist ja kein Wunder, dass das Konsequenzen hat. Und das ist ja auch etwas von vorne bis ans Ende der Bibel sehen wir, es hat Konsequenzen, wenn ich mit Gott gehe, er segnet. Und es hat Konsequenzen, wenn ich ohne ihn gehe, dann gibt es eben keinen Segen, und Gott in seiner Liebe lässt uns manchmal in Situationen kommen, wo wir dann gezwungen sind zu diesen Einsichten, wo wir dann genau erkennen, jawohl, das war nicht richtig, das darf nicht so weitergehen. Und da wollen wir uns auch heute Morgen mal prüfen, wo stehen wir denn da? Apropos stehen, liebe Schwester, Sie können,
nee, danke.
Wollen Sie stehen, ja. Und wir sind so dankbar, dass wir hier aus dem Leben von Hiskia das erkennen können, wie er dann diese Sehnsucht hatte. Ja, es muss zurückgehen, zurück zu Gott. Gott sei uns gnädig, Gott sei mir gnädig. Das ist nicht gut, was da gelaufen ist. Ich habe auf mein dickes Ich gehorcht, gehört und Gottes Autorität einfach ignoriert. Meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Lebensziele. Hauptsache, ich bin zufrieden. Hauptsache, ich bin gesund. Hauptsache, ich habe genug Geld. Ich kann mir dies und das leisten. Und die Folgen dieser Einstellung, sie haben ins Chaos geführt. So, also diese Einsicht. Es ist gut, an diesen Punkt zu kommen. Und es ist gut, dann den nächsten Schritt zu machen. König Hiskia hatte dann als nächstes einen Entschluss gefasst. In Vers 10, Kapitel 29. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Wieder neu anfangen. Und ich darf einfach sagen, von der Bibel her, für den Herrn, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Situationen, die zu verfahren wären, wo man sagt, das geht nicht mehr. Ich höre das oft in der Seelsorge, ich habe zu viel gesündigt. Ich habe Gott zu viel enttäuscht. Nein, 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 das kann nichts mehr werden. Das sagt der Teufel. Das ist auch eine von den Lügen. Gibt es noch viele andere? Nein. Gott ist da. Und er ist da, wenn wir am tiefsten Punkt angekommen sind in unserem Leben. Wir denken noch an den verlorenen Sohn, auch von gestern. Da ist er auch da und rührt das Herz an und bringt die Gedanken wieder dazu, in die richtige Richtung zu denken. Er ist es, der in unserem Herzen ein Heimweh schenkt. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Ein heilsamer Entschluss. Jawohl, ich will wieder zurück. Und das ist so wichtig, dass ich dann an dieser Stelle meinem Ego, das eben jetzt den anderen Kurs gegangen ist, dass ich diesem Ego den Platz auf dem Thron meines Herzens streitig mache und sage, du verschwindest jetzt und jetzt kommt Jesus Christus wieder in die Mitte des Lebens. Das ist der heilsame Entschluss. Und das sollte immer wieder unser erster Entschluss sein, egal welche Situation das ist. Ob die Kinder krank sind oder große Sorgen machen oder ob es Chaos gibt am Arbeitsplatz oder was auch immer, das ist ganz egal. Der erste Blick und der erste Wunsch und das erste Drängen sollte sein, Herr, bist du da noch? Ist alles in Ordnung zwischen mir und dir? Da kommen schwere Zeiten. Oh, ich muss hier wirklich ganz fest mit dir verbunden sein. Oder entdecke ich dann bei dieser Gelegenheit, und das ist ja auch oft so, das ist ja noch ein heilsamer Nebeneffekt bei Schwierigkeiten, egal welcher Art sie sind. Es werden die Schwachpunkte deutlich in unserem Leben. Solange alles gut geht, können wir auch sagen, ach, im Glauben geht's gut voran. Aber wenn die Krise kommt, dann entscheidet sich's, ob ich wirklich an Gott festhalte, wie es wirklich ausschaut oder ob da Dinge sind, die ich vernachlässigt habe. Eine heilsame neue Einsicht bezüglich auch meiner Stellung, bezüglich der Frage, wer bin ich denn überhaupt? Wenn ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe, dann bin ich sein Eigentum, dann bin ich sein Diener, dann bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Und dann kann ich schon von daher sagen, ja, lebe ich jetzt so wie ein Kind Gottes? Ist mein Leben würdig dem herrlichen Gott, der mich gerettet hat? Oder lebe ich so, dass Menschen, die mich sehen, dass sie sagen, naja, also mit dem seinem Gott kann auch nicht viel los sein. Wem gehöre ich? Das ist wichtig, dass wir das uns auch wieder neu bewusst machen. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Und Gott meint auch mich, wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer ist die höchste Autorität in meinem Leben? Ist es der Herr oder ist es noch das Ich? Die allererste Voraussetzung dafür, dass Ordnung in unser Leben kommt, ist, dass wir Gott als unseren Herrn wieder ganz neu anerkennen. Wir sagen vielleicht, ist doch sowieso klar. Nein, das ist nicht klar. Ich denke, wir sollen das dem Herrn auch immer wieder sagen. So wie in einer gut geführten Ehe, dass sich die Ehepartner etwas sagen, was sie vielleicht schon tausendmal, ja hoffentlich, sich gegenseitig gesagt haben, du, ich hab dich lieb. Und jedes Mal ist das etwas, was gut tut, was die Beziehung stärkt, wenn es wirklich so gemeint ist. Und so lädt uns auch Gott ein, dass wir auch in dieser Beziehung ihm sagen, wie wir ihn erkennen, dass wir ihn loben über das, was er Gutes in unserem Leben getan hat. Ja, auch da, wo vielleicht Chaos ist. Und wenn wir genau schauen, ja, da gibt es so viele Dinge, wo wir sagen, Herr, also wenn du damals nicht durchgeholfen hättest, dann wäre doch alles zu spät gewesen. Danke, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn manchmal, wenn die Unordnung da ist, wenn das Chaos da ist, kann man schnell zu dem Ergebnis kommen und sagen, bei mir ist nur Pleite, bei mir ist nur Negatives, nur Versagen und so. Und das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Wenn wir unseren Gedanken den Befehl geben, zu überlegen, für was ich Gott alles danken kann, sogar mitten im Chaos, dann werden wir eine Liste haben, die wird nicht nur eine Seite, da wird eine Seite nicht ausreichen. Und das ist dann wieder das, was wir gestern gehört haben, dass wir die Lügen des Teufels ersetzen durch die Wahrheit. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir da und dort in deiner Vergangenheit Gutes getan hat, wie er dich durchgebracht hat durch die Krankheit oder durch eine andere schwere Situation. Er ist da und er will auch jetzt wieder ganz neu anfangen. Der entscheidende Schritt, Umkehr durch Reinigung und neue Hingabe an den Herrn. In unserem Text, wir können ja hier nur einige wenige Stichpunkte herausnehmen, aber das ist wichtig, was jetzt geschieht. Ich lese noch einmal den Vers 3. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft. Hier war keine Verzögerung. Soll ich oder soll ich nicht? Es war klar, ich muss wieder zurück zu Gott. Und er sprach zu ihnen, er hat jetzt den Leviten, denen, die für das Haus Gottes zuständig waren, er hat zu ihnen gesagt, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Und dann einige Verse weiter heißt es, da machten sich die Leviten auf. Dann gehorchten sie und taten genau das. Es geht um Reinigung. Gerade in den schweren Zeiten, gerade dann, wenn etwas in Unordnung geraten ist und dann auch die Schwachpunkte noch hervorkommen, sei es dann ein Streit, wenn die Nerven blank liegen, dann braucht nur einer ein falsches Wort zu sagen und bam, explodiert schon alles und dann ist man wieder erstaunt, was ist denn da in meinem Herzen alles drin an Wut und Zorn? Jetzt habe ich dem anderen wehgetan. Das, was da drin ist, muss raus. Die Sünde muss raus. 2. Chroniker 29, Vers 16. Die Priester gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn und die Leviten nahmen es auf und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Also die hatten da richtig viel zu tun. Im Laufe der Jahre ist der Tempel total verkommen gewesen und da wurde wahrscheinlich auch irgendwie Sachen reingestopft, weil man nicht wusste, wohin damit. Wie so in einem, ja, gibt's ja bei uns auch zu Hause irgendwo einen Raum, wo meistens die Sachen dann reinkommen, die man nicht mehr braucht. Und so eine Rumpelkammer war das Haus Gottes geworden. Und jetzt gingen die rein. Interessant ist, sie fingen nicht an, das Haus etwa von außen anzustreichen, damit man sagen könnte, oh, jetzt schaut's wieder schön aus. Die Reinigung fing innen an, rein. Sie mussten erst reingehen und bestürzt sein, was hat sich denn da alles angesammelt? Raus damit, raus damit. Was hat sich angesammelt in unserem Leben? Was sind die Dinge, wo wir sagen, das ist ganz klar, das erkenne ich mit meinen Augen, das hindert mich in meinem Leben als Christ, das hindert mich daran, eine harmonische Ehe zu führen, das hindert mich daran, mit meinem Arbeitskollegen gut auszukommen, das hindert mich daran, vorwärts zu kommen, das hindert mich daran, mal aufatmen zu können, glücklich zu sein, dankbar zu sein, dem Herrn zu danken und ihn zu loben und zu preisen und mit Freude in den Tag zu gehen. Oh, das sind so viele Sachen. Ja, die müssen raus. Die müssen raus. Es nützt nichts, nur ein bisschen die Fassade neu anzustreichen. Es muss eine innere Reinigung geschehen. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 6, Vers 19, wir sind der Tempel Gottes. Also können wir dieses Beispiel direkt auf unser Innenleben anwenden. Die Sünde, alles, was da nicht hineingehört. Wenn wir uns bekehren zum Herrn Jesus Christus, zieht der Heilige Geist in uns ein. Gott zieht ein, der Herr Jesus nimmt Wohnung in dieser klapprigen Gestalt. Und er ist sich nicht zu schade, in diesen Tempel hineinzukommen, in den Tempel unseres Leibes. Aber was er nicht abhaben kann, ist Er will sich diesen Platz nicht teilen mit dem Schrott, den wir manchmal mit herumschleppen. Er ist nicht bereit, das zuzulassen, dass wir gleichzeitig einen Teil des Tempels noch abtrennen und sagen, naja, da hast du den Platz, Herr, aber da habe ich ja noch meine anderen Geschichten. Wir müssen ja nicht den ganzen Tag irgendwo, irgendwo hier in der Gemeinde sein oder auf den Knien im Gebet. Nein, aber es geht darum, um die Dinge, damit wir uns nicht missverstehen, es geht um die Dinge, von denen der Herr sagt, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Um die Sachen geht es. Und wenn die sich in meinem Tempel, in seinem Tempel, in meinem Leben breit gemacht haben, dann muss ausgeräumt werden. Ausgeräumt werden kann heißen, dass ich im Gebet das alles einmal bekenne. Vorher noch, dass ich mir mal ein Blatt Papier nehme und das mal aufschreibe, mal Inventur mache, mal durch den Tempel des Heiligen Geistes gehe und die ganzen Räumlichkeiten anschaue und sage, was ist hier nicht in Ordnung, was ist da nicht in Ordnung, dann muss ich das mal aufschreiben und dann kann ich zum Schluss mit diesem Blatt zu meinem Herrn kommen und sagen, also das sind ja doch ein paar Dinge, das ist nicht in Ordnung. War mir gar nicht so bewusst, was sich da alles angesammelt hat. Das will ich nicht mehr dulden. Herr, und das bekenne ich dir jetzt als Schuld. Im Propheten Jesaja sagt der Herr etwas, da lässt der Herr mal sich ins Herz schauen, wie er empfindet, wenn wir Kompromisse mit der Sünde machen. Da sagt der Herr, Kapitel 43, Vers 24, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Da stöhnt der Herr und sagt, du, wenn du wüsstest, du, wie ich darüber empfinde. Aber, dann kommt der nächste Vers, ich, zweimal steht dieses Ich da, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Ich, sagt Gott, ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit, dir diese Sünden oder Sünde oder was es ist, abzunehmen, wenn du es mir gibst, wenn du sie mir gibst. Das ist ja das allerbeste Tauschgeschäft, das der Herr uns anbietet. Ich gebe ihm meine Sünden und er schenkt mir Frieden. Er schenkt mir Segen. Was ist das für ein Tausch? Da können wir nur dabei gewinnen. Oh, und er ist so gnädig und barmherzig. Und er lässt uns Zeit und er lässt uns Zeit zum Nachdenken. Er gibt Gnade zum einsichtig werden. Und dann geh doch einfach mal durch deinen Tag in Gedanken oder durch deine Wohnung, durch deine Situationen, Arbeitsplatz, Gemeinde und da und dort und wo wir sind, wenn wir Freizeit haben. Und dann wollen wir erkennen, Herr, zeig es mir deutlich, lege deinen Finger drauf, damit ich sehe. Wir sind manchmal schwer vom Begriff und der Herr muss manchmal etliche Runden mit uns drehen, bis wir bereit sind, eine Sache, von der wir schon ahnen, dass es nicht richtig ist, sie dann richtig im Licht Gottes zu erkennen und zu sagen, nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin doch ein Kind des lebendigen Gottes und freue mich über Dinge, wo der Herr sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Wo gehe ich mit meinen Gedanken hin, mit meinen Augen, mit meinen Ohren? Wo halte ich mich auf? Ach, das sind so viele Dinge. Da muss jeder für sich selbst prüfen. Ich muss auch prüfen. Und ich muss das auch einfach immer wieder erkennen und bekennen, dass sich im Leben einfach wieder Dinge einschleichen. Es ist nicht so automatisch einmal den Kurs gesteckt und jetzt geht das automatisch immer in die richtige Richtung. Kaum mal die Hand vom Steuer gelassen, schon geht's woanders hin. Und darum brauchen wir das tägliche Zusammensein mit unserem Herrn. Darum brauchen wir, wie bei einem Computer, muss immer wieder der Virenscanner durchlaufen, um zu sehen, ob da irgendwo was Gefährliches eingeschleust worden ist, was mein Programm kaputt macht. Durch das Lesen von Gottes Wort scanne ich mein Innenleben, meine Beziehung zum Herrn, meine Beziehung zu meinen Mitmenschen und kann erkennen, wo etwas dran ist, was in Ordnung gebracht werden muss. So, und diese Priester, diese Leviten dort, die hatten jetzt den Auftrag, den Tempel zu reinigen. Und die hatten ja volle Hände zu tun. Und was haben sie gemacht? Es heißt dann, sie trugen all diesen Unrat und alles das, was nicht in den Tempel hineingehört, sie trugen es hinaus an den Bach Kidron. Jerusalem, das ist ja interessant, wenn man sich das mal anschaut auf der Landkarte. Ja, der Bach Kidron, dieser Platz, ungefähr vielleicht 1000 Meter weit davon entfernt, wurde 700 Jahre später ein Kreuz aufgestellt. Und dieses Kreuz ist auch ein Symbol für eine Müllkippe, nämlich für die Müllkippe unserer Sünden. Dort wurde Jesus Christus, unser Herr und unser Heiland, der uns so lieb hat, dort wurde er ans Kreuz genagelt, beladen mit unseren Sünden. Beladen mit unserer Schuld und mit dem Angebot, bring auch deine Sünden dorthin. Entrümple dein Inneres. Die Schultern des Herrn konnten die Sünden der ganzen Welt tragen. Alle Sünden von uns. Und wenn ich mir das so überlege, wenn ich nur mal mich sehe, dann ist ja da schon ein ganz dickes Paket. Wenn ich zurückdenke, in den letzten 50 Jahren, das ist gewaltig. Und dann von uns jedem hier und von allen Menschen der Welt, das alles wurde dem Sohn Gottes dort auf die Schultern gelegt und er hat geschrien vor Schmerz, weil dadurch, dass man ihm die Sünden aufgelegt hat, hat sich Gott zurückgezogen von ihm, weil er nicht Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Und der Herr Jesus, was hat er geschrien in seiner Not? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste ihn einen Moment verlassen, weil jetzt der Herr Jesus mit meiner Sünde beschmutzt worden ist. Sie wurde ihm aufgelegt. Er hat sie ja nicht getan, sind nicht seine Sünden, was ihm diese Schmerzen bereitet haben, sondern meine, deine, unsere wurden ihm aufgelegt und die Sonne hat sich verdunkelt und er hat diesen Schrei losgelassen. Das war nicht ein Schrei nach Antwort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kannte die Antwort, aber es war ihm so fürchterlich, er von Ewigkeit zu Ewigkeit mit Gott, dem Vater im Himmel, eins, ohne die geringste Spur von Disharmonie, und jetzt mit meinen Sünden, mit meinem Dreck beladen. Und Gott musste zurückweichen und es war für ihn die Hölle, was er da erlebt hat, der Herr. Und er sagte dann noch, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Händen. Es ist vollbracht, hat er noch gerufen. Und wisst ihr, was das heißt? Es ist vollbracht. Dieses, es ist vollbracht, hat nicht geheißen, von wegen, ach, jetzt habe ich es durchgestanden. Endlich. Sondern es ist vollbracht. Das ist ein Ausdruck vom griechischen Grundtext her. Hat man zur Zeit Jesu diese Formel, es ist vollbracht, benutzt zum Beispiel, wenn jemand Schulden auf der Bank hatte und er hat dann im Laufe der Zeit diese Schulden zurückgezahlt und irgendwann war die Schuld ausgeglichen, dann hat er auf eine Urkunde dieses Wort aufgedruckt bekommen. Es ist vollbracht. Im Griechischen heißt das Tetelestai oder so ähnlich. Das war ein bekannter Ausdruck zu der damaligen Zeit. Oder ein Künstler, der ein schönes Werk gestaltet, ein Gemälde gemalt hat und dann irgendwann fertig geworden ist damit, der hat auch gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Und so hat der Herr Jesus auch gesagt, es ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt. Unsere Schuld, die wir verdient hätten, dort auch am Kreuz zu hängen, die ist bezahlt worden. Das betrifft also uns, dieses, es ist vollbracht. Jetzt ist gut, jetzt ist im selben Moment, wieder einige Meter weiter, im Tempel der Vorhang zerrissen, steht in den Evangelien zum Nachlesen. Dort, wo dieser symbolische Vorhang hing, die Trennung zwischen Gott, zwischen dem Allerheiligsten und dem Priester und den Leviten, die da Dienst tat, da war eine Trennwand. So, und plötzlich, die dort im Tempel gerade Dienst hatten, die mussten ja fast gedacht haben, die sind fast in Ohnmacht wahrscheinlich gefallen, als plötzlich der Vorhang wie von einer unsichtbaren Hand von oben nach unten zerrissen ist und plötzlich war der Weg frei ins Allerheiligste, dort wo die Bundeslade stand und all dieses Wunderbare, dort wo Gold und wo alles glänzt und wo nur einmal im Jahr der Hohepriester dort hineingehen durfte, nachdem er vorher Sühnung für seine Sünden vollbracht hat und Blut mit hineingenommen hat. Das war plötzlich offen. Und das war ein Symbol. Wenn das jetzt hier steht, dann heißt das, der Weg ist offen, der Himmel ist offen. Für uns Menschen, für uns sündige Menschen. Es gibt eine Möglichkeit, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Es ist vollbracht. Da wurde unser Müll entsorgt. Wir haben ja auch Müll, bei euch hier wahrscheinlich auch, dass da einmal im Monat oder irgendwie dann dieser Müll und jener Müll entsorgt wird. Die Frage ist nur, ob wir die Mülltonne rausstellen, damit der Müll mitgenommen werden kann. Was nützt es, wenn der Müllwagen hier rumfährt und das Angebot besteht, Leute, bringt euren Müll, aber keiner stellt die Mülltonne raus. Wir müssen mit unserem Müll zum Herrn Jesus kommen und müssen ihm das alles bringen und sagen und bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das nicht ein Angebot? Er sagt, guck mal, du schleppst deine Schuld mit herum. Bring sie mir doch. Ich hab doch dieses Tetelestai, dieses Ich, es ist vollbracht. Ich hab dir doch das schriftlich gegeben in meinem Wort. Es steht da, er ist für unsere Sünden gestorben. Der Herr Gott warf alle unsere Sünden auf ihn, sagt der Prophet Jesaja. Sie brachten dann, 2. Chroniker 29, die Leviten hatten dann, nachdem der Tempel gereinigt war, wurde der nächste Schritt gemacht. Sie haben dann eben auch die Opfer gebracht. Wieder im Alten Testament wurden noch Opfer gebracht, da musste das Blut fließen, schon als Vorschau, als ein Hinweis auf das Lamm Gottes, Jesus Christus, das dann einmal am Kreuz von Golgatha, paar Meter weiter, da in Jerusalem sein Leben gelassen hat. So, und sie haben angefangen wieder mit dem Tempeldienst. Sie brachten Böcke zum Sündopfer vor den König und die Gemeinde und legten ihre Hände auf sie. Eine symbolische Handlung auch, die sagt, meine Schuld wird hier auf einen Bock, auf ein Tier gelegt und das Tier muss sterben. Siehe das Lamm Gottes, welches der Menschen Sünde trägt. Das ist unser Herr Jesus, auch da schon vorgebildet, vorgeschattet. Und da geschah eben das, was Gott sehr, sehr gefreut hat, dass sein Volk wieder ihm dient, dass sie ihre Schuld bekennen, dass sie sich reinigen lassen, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Das kann so sein, dass wir in unserem Leben sagen, ich treffe jetzt eine neue Grundsatzentscheidung. Mein Herr und mein Gott, du sollst ab heute wieder das Sagen haben in meinem Leben. Wieder das Sagen oder vielleicht zum ersten Mal so richtig. Bitte vergib mir meine egoistische Einstellung. Ich dachte, ich könnte das Leben aus eigener Kraft meistern. Aber ich bin gescheitert. Ich erkenne, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich bekenne mich schuldig und bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Ich unterstelle dir mein Leben, deine Autorität und Herrschaft. Bitte übernimm die Führung in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich habe viel falsch gemacht. Herr, bitte mach du das Kaputte wieder heil. Und auch die anderen Lebensbereiche, die unterstelle ich dir bewusst. Lehre mich, dir, deinem Wort zu gehorchen. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, leite mich auf ewiger Bahn. Psalm 143, Vers 10. So wurde die Beziehung wieder heil zwischen dem Volk Gottes, das er sich ja auserwählt hatte, das ihm aber untreu geworden ist, und dem heiligen, lebendigen Gott. Es wurde, am Anfang war die Einsicht, jawohl, steht nicht gut um uns, da ist Sünde eingebrochen im Leben, da ist vieles verkehrt gelaufen. Der nächste Schritt war eben der Entschluss, die Schuld, die Sünde, der ganze Krempel, der mich von Gott abhält, der muss raus aus meinem Leben. Ich will es ihm bekennen, ich will auch praktische Schritte tun und mich von Orten der Sünde fernhalten und dann die Vergebungen annehmen, auf das Kreuz schauen, bildlich gesprochen, was dort geschehen ist, die Entsorgung meiner Sünden, das ist göttliche Nullentsorgung. Er möchte uns vergeben, möchte heil machen. So, bis dahin. Und dann kam aber noch ein Schritt. Dann kam noch Kapitel 29, Vers 27. Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu die mancherlei Seitenspiele Davids, des Königs von Israel. Wisst ihr, das Brandopfer, das hat im Alten Testament, war das einzige Opfer, das ganz dem Herrn hingegeben wurde. Da blieb nichts mehr übrig, da verbrannte alles für den Herrn. Bei anderen Opfern war es so, dass dann die Priester einen Teil davon nehmen konnten und für ihre eigene Versorgung konnten sie dann das gebratene Fleisch dann essen. Aber hier, das Brandopfer gehörte ganz dem Herrn und das Brandopfer ist ein Bild für uns im Neuen Testament der Hingabe an den Herrn. Ne? Ich bin das Brandopfer. Herr, hier hast du mich. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, spricht Paulus an dieser wichtigen Stelle von diesem Brandopfer. Ich ermahne euch nun, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, wenn ich erkenne, wie groß und herrlich Gott ist, wenn ich erkenne, wie er sich erbarmt hat, zu mir herabgekommen ist, dass er für meine Sünden gestorben ist, was er alles in meinem Leben an Gutem getan hat, da sagt dann Paulus, wenn du diese Barmherzigkeit Gottes erkennst, gibt es für dich eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass ich ihm mein Leben weihe, dass ich mein Leben ihm hingebe. Da lege ich mich nicht jetzt hier auf einen Altar, sondern das ist symbolisch, dass ich mich ihm bringe und sage, Herr, hier bin ich. Meine Hände, mein Kopf, meine Gedanken, meine Augen, mein Mund, meine Ohren, der ganze Körper, mein ganzes Geld, meine Zukunftspläne, alles das, was ich habe, was ich bin, meine Gesundheit, meine Freizeit, der Urlaub, alles, alles, Herr, du bist der Eigentümer, ich bin nur der Verwalter. ich will dir das alles übergeben. Gebrauchest du in deinem Sinne. Das ist die Hingabe. Und das ist dann dieser nächste Schritt, den wir manchmal nicht tun, sondern wir bleiben dabei stehen, Sündenvergebung, naja, dann ist ja alles wieder in Ordnung, dann kann ich ja wieder so weiterleben wie bisher. Nein, nein, er möchte uns ganz haben. Er möchte, für die, die die letzten Tage da waren, denken wir nochmal an die Puppe, an diese Puppe mit dem eingebauten Turm, mit dem eingebauten Chip. Wenn man da zieht dran, dann sagt die Puppe, ich liebe dich. Der Herr möchte gerne das hören, aber nicht als mechanische Formel, sondern er möchte mein Herz haben. Gib mir, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz. Sprüche 23, Vers 26. Bitte gib mir dein Herz, gib mir dein ganzes Leben. Wenn du mir das anvertraust, dein Leben mit allem drum und dran, du, dann kann ich etwas ganz Wunderbares draus machen. Dann wirst du staunen. Und das ist so wertvoll. Wenn die Sünde vergeben ist, dann die Hingabe. David sagt in Psalm 18, Vers 2, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herzlich lieb habe ich dich. Und der Herr Jesus hat den Petrus gefragt, nachdem er auch alles in Ordnung gebracht hatte. Was hat er da den Herrn verleugnet? Was hat er Verkehrtes getan und Gott betrübt? Und da war so viel kaputt gegangen. Und dann kommt der Herr Jesus zu ihm und er vergibt ihm auch die Schuld. Und dann fragt er ihn, du Petrus, hast du mich lieb? Merken wir, das reicht nicht nur, dass die Schuld wieder vergeben ist, sondern hast du mich lieb? Du, ich möchte jetzt etwas von dir wissen. Ich möchte nicht von dir hören. Ich werde nie mehr sündigen. Das schaffst du sowieso nicht, Petrus. Das geht nicht. Aber ich möchte gerne von dir hören, hast du mich lieb? Und dann sagte Petrus, ja, natürlich habe ich dich lieb, Herr, das weißt du doch. Wie bitte? Sag mir es doch bitte nochmal. Und dann nochmal. Ich möchte es gerne wirklich hören von dir, dass du mich lieb hast. Und dann, als er gesagt hat, ja, ich habe dich lieb, Herr, dann sagt er, dann weide meine Lämmer. Jetzt kann ich dich gebrauchen. Jetzt geht's voran. Jetzt, Petrus, jetzt habe ich dich an dem Punkt. Die Schuld ist vergeben. Du hast mir dein Herz gegeben, deine Liebe. Und jetzt hast du mir quasi das Steuer übergeben. Und jetzt werde ich dich gebrauchen. Jetzt werde ich dich segnen. Es wird immer wieder mal kommen, dass es etwas gibt, wo wir versagen. Das ist klar. Das weiß der Herr ja auch. Aber er vergibt so gerne. Er vergibt so gerne und hilft immer wieder mit. Er hilft immer wieder auf. So, und jetzt lesen wir, als dann das Brandopfer gebracht wurde, da kam ja richtig Freude auf. Vers 36, und Hiskia freute sich samt dem Volk darüber, was Gott dem Volk bereitet hatte, denn es war so unvermutet schnell gekommen. Es war so schnell gekommen. Vorher war es noch dunkel, vorher war noch so alles hoffnungslos und drunter und drüber. Und so schnell hat sich das Blatt gewendet. Warum? Es wurde ausgeräumt, Sünden bekannt. Gottesdienst war wieder in die Gänge gekommen. Und die Hingabe an den Herrn, Herr, wir haben dich lieb. Herr, wir sind so glücklich, dass du uns nochmal eine Gelegenheit gibst zur Umkehr. Hier, nimm unser Leben. Und dann fängt der Herr an zu segnen. Das heißt nicht, dass sofort alle Schwierigkeiten verschwinden. Das heißt, muss nicht unbedingt heißen, dass ich sofort gesund werde auch oder irgendetwas. Oh, der Herr kann ein Zeichen tun. Vielleicht tut es auch. Aber wichtig ist, dass die Verbindung wieder da ist. Das Glück des Geborgenseins, so hat es Werner Heukebach immer wieder formuliert, das Glück des Geborgenseins, das Glück mit dem Herrn so tief verbunden zu sein, bei ihm zu sein, ihn lieb zu haben. Ach, da ist eine Freude gekommen. Und als die Jünger damals den auferstandenen Herrn Jesus sahen, da heißt es auch, als die Jünger den Herrn sahen, da freuten sie sich. Unser Herr lebt, unser Herr ist da. Er ist unser Herr. Und dann sieht man noch, wie die Freude dann ihren Ausdruck fand. Die konnten gar nicht mehr anders, als jetzt zu den anderen im Volk Israel zu gehen. Sie waren ja in Juda, hier Jerusalem, und dann haben sie sich daran erinnert, da in Israel gibt's noch so viele. Mensch, denen geht's genauso wie uns früher, als wir bei Ahas waren, als alles kaputt gegangen ist. Wir wollen zu denen hingehen und wollen ihnen das auch erzählen, was Gott alles kann. Merkt ihr etwas? Da kommt eine missionarische Gesinnung. Fast, ja, man könnte fast sagen, automatisch. Wenn man so viel Glück erfährt, so viel Liebe, dann will diese Liebe sich wieder Platz schaffen und raus zu anderen. Und sie haben den anderen auch dann von dem erzählt, was sie erfahren haben. Das ist so gut. Herr Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann heißt es im nächsten Vers, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir aufnehmen, Gnade, Vergebung und uns hingeben, dann fangen an, Ströme lebendigen Wassers zu fließen. Und andere werden durch uns gesegnet und ja, und die werden ganz baff plötzlich sein. Was ist denn mit dem los? Es ist schön. Und dann konnte Gott auch wieder segnen. Er konnte sie schützen vor den Feinden. Sie machten Erfahrungen, wie er in ihrem Leben jetzt das Kommando übernahm und die sie angreifen wollten, wie er sie abgewehrt hat. Und er hat ihnen zugesprochen, seid getrost und unverzagt, in Kapitel 32 dann, fürchtet euch nicht und verzaget nicht vor dem König von Assur, dem Bösen da, der und seinem ganzen Heer, denn das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Das ist doch wunderbar. Das dürfen wir dann auch wieder neu erfahren. Ich darf Hoffnung haben in meiner schweren Situation, weil ein Stärkerer mit mir ist, der mich durchbringen wird, der ordnen wird wieder. Aber das ist der erste Schritt. Der erste wichtige Schritt. Es muss zwischen mir und Gott wieder alles in Ordnung kommen. Und dann wird sich diese Ordnung auch fortpflanzen in meine Lebensumstände. Ja, jetzt noch einmal zum Schluss jetzt die Frage, was können wir denn konkret tun? Wenn wir jetzt sagen, ja, in meinem Leben ist da und dort einiges aus der Spur gelaufen. Von unserem Text her haben wir erkannt, es muss erst einmal Lebensinventur geschehen. Zieh dich zurück, nimm dir einen Block und einen Stift und dann geh irgendwo hin, wo du beten und alles aufschreiben kannst. Schreib alles auf. Einfach mal alles aufschreiben, was nicht richtig ist. Und dann kannst du dir auch einige Punkte aussuchen. Nicht den schwersten, das will ich aus eigener Erfahrung sagen, sondern einmal den leichtesten Punkt erst einmal aus meiner Liste. Der leichteste Punkt, ja, vielleicht ist das auch ein schwerer Punkt, aber ein relativ leichter Punkt ist der, ab heute will ich jeden Morgen nach dem Aufstehen einige Minuten Zeit nehmen, um mit meinem Herrn zu sprechen. Kleinen Abschnitt in der Bibel lesen, vielleicht einen Vers mitnehmen in den Tag, der mich begleitet, wo ich darüber nachdenken kann. So, das will ich jetzt mal machen. Und dann will ich einfach sagen, mal schauen, was jetzt geschieht. Das ist, und wenn es nur 5 Minuten sind, der Tag hat 24 Stunden. Mal 60, ich weiß nicht, wie viel das ist, wie viele Minuten. Und von den Minuten 5 mal für dich, Herr. Ganz besonders für dich. Ja, vielleicht sogar 10. Mal gucken. Manchmal kommt ja der Appetit erst beim Essen. Das könnte so ein neuer Anfang sein. Und dann will ich diese Liste, die ich angefertigt habe, dem Herrn mal vorlesen und sagen, guck mal, Herr, das und das und das, da möchte ich gerne helfen. Und da will ich jetzt anfangen und da will ich mir jetzt konkret vornehmen, so und so will ich das jetzt in Zukunft machen. Vielleicht bist du jemand, der Mühe hat, zu anderen Menschen freundlich zu sein. dann könntest du dir vornehmen, ich will jetzt mit der Hilfe Gottes, man muss sich das nur bewusst machen, das kommt nicht automatisch, sondern ich will jeden Tag mindestens einmal jetzt entweder meiner Ehefrau oder dem Ehemann, meinen Kindern oder dem Nachbarn, Arbeitskollegen, irgendwo mal freundlich, bewusst freundlich begegnen und mal eine kleine Freude machen. Ein Eheseelsorger, der hat in einem Buch mal geschrieben, schenk deiner Frau jeden Tag ein kleines Gänseblümchen. Und er meinte nicht, dass ich jetzt oft, obwohl, habe ich auch schon gemacht, man kann das wirklich auch als Gänseblümchen nehmen, aber Gänseblümchen heißt eben, das ist ja ein Symbol für etwas Kleines. Das bereitet mir nicht viel Mühe, so ein Gänseblümchen zu pflücken und weiterzugeben. Aber was da an innerer Einstellung sichtbar wird, das ist so wertvoll. Das Gänseblümchen kann auch was anderes sein. Vielleicht mal ein Lob. Ja. Oh, das ist auch so etwas, wie wichtig ist, mal ein Lob auszusprechen jemanden. Tja, das geht so schnell unter. Ja, da muss man sich sagen, oh, 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 da hast du vielleicht auch zu wenig gelobt. Mehr immer kritisiert, zu wenig gelobt. Das sind so kleine Anfänge. Ein kleines Geschenk, ein freundliches Wort zum Nachbarn, den man eigentlich gar nicht leiden kann. Dieser, wenn ich da nur dran denke, oh Herr, hilf mir, morgen will ich ihn einmal freundlich grüßen. Der wird wahrscheinlich erstaunt sein, aber du kannst was daraus machen. Das will ich mal tun. Herr, wenn du mir so freundlich begegnest, obwohl ich so viel gesündigt habe, dann will ich doch dem anderen, der mir wie ein Klotz am Bein hängt, auch mal freundlich begegnen. Mal schauen, was du daraus machst. Wenn ich den Mund auftue, dann sollen nicht mehr Lügen oder Halbwahrheiten über die Lippen kommen, sondern ich will die Wahrheit sagen. Ich will in kleinen Dingen ehrlich und treu sein. Mit der Hilfe meines Herrn will ich das ab heute lernen. Und dann, ja, vielleicht sogar darüber ein bisschen Buch führen. Das hilft nämlich. Oh, ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, wir haben auch, aber das ist schon viele Jahre her, wir haben mal eine Zeit lang ein Gebetstagebuch geführt, wo wir Dinge reingeschrieben haben, die uns wichtig waren, wofür wir jetzt beten. Und dann war eine Spalte erhört am so und so vielten. Da sind so viele, viele Erhörungen geschehen. Und wenn man das heute mal anschaut, also da würde man am liebsten anfangen zu heulen. Herr, das hast du ja alles getan. Und ich denke manchmal, ach Herr, in meinem Leben läuft ja nichts. Ja, wir vergessen so schnell die bitteren Dinge, was die anderen uns antun, die behalten wir. Die sammeln wir wie im Briefmarkenalbum. Die Briefmarken, die bleiben schön erhalten und die gucken wir jeden Tag an. Na? Aber die Sachen, die Gott Gutes in unserem Leben tut, die vergessen wir so schnell. Das müssen wir aufschreiben, damit wir es nicht vergessen, damit wir den Herrn immer wieder loben und preisen können und Mut bekommen, wenn es einmal schwierig wird in unserem Leben. Ja, ein kleiner neuer Anfang, das reicht schon. Ganz zum Schluss, ein kleines Erlebnis, das ich mal hatte, das mir das gezeigt hat, dass dieser Tag des kleinen Anfangs so entscheidend sein kann. Ich war mal unterwegs zu einem Missionsdienst und am Abend haben wir irgendwo übernachtet, irgendwo im Schwarzwald, in einem kleinen Hotel auf dem Lande und da war eine große Wassermühle mit verbunden. Das hieß auch zur Mühle oder so ähnlich. Ein riesen Mühlrad und ein Bach wurde da direkt auf das Mühlrad geleitet. Ne, und ich habe mir das so angeguckt und habe mir gedacht, schade, dass das Mühlrad sich nicht dreht. Da ist doch alles eigentlich da. Das Wasser fließt, aber das Ding dreht sich nicht. Ja, was kann man denn da nur machen? Das war also höher als dieser Raum hier. Ne? Das war, ich weiß nicht, bestimmt eine Tonne oder wie schwer das war. Und dann habe ich mir in meiner Hilflosigkeit, ich stand da so als Kleiner vor diesem großen Ding, habe ich mir gedacht, ich greife einfach mal in den Speicher rein und versuche das Ding in Bewegung zu bringen. Da habe ich mir gedacht, ja, und siehe da, ich konnte einen Zentimeter, konnte ich es ein bisschen bewegen und das hat gereicht, dass da oben, wo das Wasser reinfloss, in die nächste Kammer Wasser reingeflossen ist und plötzlich merke ich, das Ding fängt an, sich ganz langsam zu drehen und drehte sich und drehte sich und innerhalb von kurzer Zeit hatte das so ein Tempo drauf, dass ich zurückgewichen bin, weil ich dachte, das springt aus den Angeln. Ich mit meiner kleinen Kraft habe einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass die Kraft, die durch das Wasser kam, greifen konnte. Und das ist das, wenn ich bei Gott ganz bewusst mit einer Kleinigkeit, wo ich erkenne, das ist nicht richtig und jetzt will ich es richtig machen, dann kommt Wasser in die nächste Kammer und dann wird sich etwas tun, wo ich sage, ja, das ist dann nicht mehr meine Kraft. Und doch war meine Kraft oder mein Entschluss da, dass ich gesagt habe, das Ding muss sich doch drehen, das darf nicht wahr sein. Und doch muss ich kommen, bildlich jetzt übertragen, ich muss zum Herrn kommen, ich muss bekennen und ich muss es tun, dass ich dem anderen mal freundlich bin. Und dann kommt was in Gang. Da kann man nur staunen. Und das gilt für alle Situationen, egal in welcher Situation du bist. Und ich möchte dafür beten, dass es auch in unserem Leben, auch in meinem Leben, immer wieder zu einem Neuanfang kommt. Und so zeigt es uns das Wort Gottes. Möge der Herr uns diese Gnade schenken. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, danke dafür. Von ganzem Herzen hab Dank, dass du in unserem Leben so viel Geduld investierst, so viel Geduld, so viel Erbarmen, so viel Gnade, so viel Vergebung. Herr, danke dafür, dass wir in deinen Augen so wertvoll erscheinen. Herr, wo wir doch oft denken, ach, mit uns ist doch nicht viel los. Aber du liebst uns so sehr und möchtest uns immer wieder an dein Herz ziehen. Herr, vergib uns dort, wo wir versagt haben. Vergib uns da, wo wir Dinge getan haben oder tun, wieder besseres Wissen, obwohl dein Gewissen uns mahnt. Herr, bitte vergib uns das. Herr, hilf uns einen neuen Anfang zu finden. Gib du dazu auch Gnade. Segne unsere Familien, Herr. Segne die Menschen in unserer Umgebung, die Nachbarschaft, Herr. Ach, segne die Kinder. Herr Jesus, gib du Gnade auf allen Gebieten unseres Lebens, damit wir etwas sind zum Lob deiner Herrlichkeit. Gebrauche du uns, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ja, und jetzt möchte ich einfach fragen, wenn du jetzt was verspürt hast in deinem Herzen, jawohl, jetzt habe ich in diesem Moment erkannt, das und das und das, dann ist es möglich, dass wenn wir jetzt wieder rausgehen und dann kommt dieses und jenes, dass das alles schon wieder in Vergessenheit gerät. Und darum ist es so wichtig, das festzumachen. Das festzumachen, indem jetzt in diesem Moment in deinem Inneren eine Entscheidung fällt und du sagst, ja, ich will auch mir vergeben lassen von meinem Herrn. Ich will dieses und jenes tun. Und darum will ich einfach eine Minute jetzt Zeit geben, dass jeder einmal überlegen kann, wie er die Einladung des Herrn zu einem Neuanfang beantwortet. Dass man sich darüber Gedanken macht und jetzt im Herzen einen Entschluss fasst. Und wenn du den Mut hast, kannst du in dieser Minute, auch es ist auch eine Hilfe für dich selbst, einfach mal kurz die Hand heben. Es geht ja gar nicht darum, was du mit deinem Herrn abgemacht hast, das erfährt ja sowieso niemand. Aber nur das Zeichen, jawohl, ich habe etwas erkannt und ich will es einfach dadurch zeigen. Ich hebe kurz die Hand. Und dann werde ich noch einmal beten mit uns. Ja, lasst uns einfach diese Zeit nehmen. Ja, wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du zu uns gesprochen hast. Und du, Herr, hast im Verborgenen jetzt gesehen, das, was bewegt wurde in den Herzen, die Bitte um Vergebung und die Bereitschaft, neu zu beginnen, Herr. Herr, du hast es gesehen und das ist gut so, Herr. Und ich bitte dich jetzt für all die, die diese Entscheidung getroffen haben, des Neuanfangens, dass du sie segnest und dass du ihnen hilfst. Egal, ob mit oder ohne Handzeichen. Herr, du siehst in die Herzen, du bist wunderbar. Gib du Gnade, Herr, dass wir heute hinausgehen können, als deine geliebten Kinder und dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen, dass einfach erkennbar wird, dass wir mit dir unterwegs sind. Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Amen.
Amen.
Dankeschön.